Also natürlich sind die Projekte relativ vertraulich, aber was jetzt sozusagen ein Projekt war, das wir vor kurzem gemacht haben, da ist sozusagen ein Hinweisgeberbrief aufkommen gegen ein Executive von einer Firma, wo eben drinnen gestanden ist, ja, der vergibt Aufträge an seinen Stiefsohn zu überhöhten Preisen. Also da waren einfach Anschuldungen anonyme und dann sind wir gebeten worden, die zu untersuchen.
Experience, der Podcast von Uniport, dem Karriereservice der Universität Wien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Karriere-Podcast Experience. Heute darf ich mit Thomas von Deloitte Österreich sprechen. Deloitte Österreich ist einer der führenden Anbieter von Professional Services und bietet Studentinnen, Absolventinnen und Berufserfahrenen maßgeschneiderte Karrieremöglichkeiten in der Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Herzlich willkommen, Thomas.
Hi.
Ich freue mich, dass du heute hier bist. Was ist denn deine Jobbezeichnung? Was machst du bei Deloitte?
Also meine Jobbezeichnung ist Forensic Consultant. Unter Forensic kann man sich vielleicht jetzt ein kleines vorstellen, aber darunter fällt Wirtschaftskriminalität. Und im Prinzip, wenn ich es einfach erklären soll, wie es meiner Großmutter erklären wird, wenn irgendein Unternehmen hat einen Verdacht auf einen Betrugsfall oder irgendwelche Unregelmäßigkeiten, dann kommen sie zu uns und bitten uns, das zu untersuchen. Genau, und dann untersucht man das, machen da die verschiedenen Prüfungen, keine Ahnung, schauen uns Finanzdaten an, machen Interviews, lesen teilweise auch E-Mail-Boxen. Also es ist wirklich sehr spannend. Man kriegt relativ tiefen, spezifischen Einblick in die Unternehmen. Also das ist sozusagen wirklich mein Fokusthema da.
Sehr cool. Ja, Wirtschaftskriminalität hört sich auf jeden Fall spannend an. Was hast du denn studiert?
Also mein Studium ist ein bisschen eine andere Richtung. Ich bin Bachelor Geschichte und Wirtschaft gemacht und im Master Global Studies an der Hauptuni Wien. Und genau, ja, habe mich eigentlich für den Master entschieden, weil ich gefunden habe, er war sehr, sehr breit, sehr, sehr spannend, hat viele Themen abgedeckt. Und ich glaube, nach dem Bachelor ist ja für viele mal eine Zeit, wo man nicht so genau weiß, was man wirklich machen will und deswegen auch so einen breit gefächerten Master. Aber ich würde den auf jeden Fall wieder machen. Also hat dann vieles aufgezeigt, was es für eine Themen geben kann und vielleicht auch, wie man viele Themen verknüpft. Was sicher auch was ist, das jetzt im Arbeitsalltag eine wichtige Fähigkeit ist.
Du hast ja Global Studies studiert. Bei dem Studium denkt man jetzt nicht gleich an den Bereich Consulting. Wie bist du dazu gekommen, zu deiner jetzigen Tätigkeit?
Also ich war natürlich immer schon interessiert in sozusagen dieser ganzen Wirtschaftswelt, in dieser ganzen Beratungswelt und bin dann aber eigentlich relativ durch Zufall dazu gekommen. Also nachdem ich fertig mit dem Studium war, habe ich auch mal nicht wirklich gewusst, was ich machen soll, habe dann diverse Jobs gemacht, also keine Ahnung, war zeitlang Touristenführer in Norwegen und habe da geguided und habe eigentlich nicht wirklich gewusst, wohin die Reise gehen soll, habe aber gewusst, dass es irgendwo in diesem wirtschaftlichen Sektor sein soll und habe dann eigentlich Glück gehabt, dass sozusagen eine Freundin hat angerufen, dass es hat ein großes Forensic-Projekt gegeben in Deutschland. Also ganz große forensische Untersuchungen, waren glaube ich mehr als 100 Leute am Projekt und die haben damals dringend Leute gesucht, die auf der einen Seite halt Englisch sprechen, bereit sind, zweimal die Woche hin und her zu fliegen und eben sich dem halt verschreiben. Und das habe ich dann irgendwo auch als Chance gesehen und habe dann gesehen, der Bereich ist mega spannend. Und habe dann auch gesehen, okay, es gibt da schon Bereiche, die man auch mit dem Studium gut verknüpfen kann. Deswegen auch dieses, wie man Zusammenhänge erkennt. Und ich glaube, gerade in der Wirtschaftskriminalität gibt es ja viele Facetten. Also es gibt da, klar gibt es natürlich eine Accounting-lastige Sache, aber es gibt ja auch eben Interviews, man liest total viele E-Mails, man tut im Prinzip auch Punkte verknüpfen und genau, und so bin ich dann dazukommen. Und ja, also dann eben nach einiger Zeit ist man das Hin- und Herfliegen auch zu viel geworden und habe mich dann bei die Leute beworben. Genau, und das hat eigentlich gut gepasst von den Leuten dort, von auch den Arbeitsaufgaben und genau, jetzt bin ich da.
Was würdest du denn Studierenden, die vielleicht aus einer anderen Fachrichtung kommen, als in die sie wollen, also Quereinsteigerinnen, hast du irgendeinen Tipp für die Quereinsteigerinnen?
Wenn man quereinsteigt, muss man, glaube ich, immer damit rechnen, okay, man wird einiges nachholen müssen, gerade was dieses ganze Accounting-Zahlenthema betrifft. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall machbar. Also ich glaube, man muss halt am besten da auch irgendwie offen kommunizieren und sagen, okay, das in dem Thema ist man vielleicht nicht so fit, aber man will das lernen. Dann glaube ich, also ich habe auch immer das Glück gehabt, dass ich wirklich in einem coolen Team war, wo die Leute halt auch geholfen haben, wo die Leute einen da unterstützt haben, und dann lernt man es on the job relativ schnell. Also ich glaube, man muss natürlich bereit sein, auch ein bisschen ins kalte Wasser zu springen. Genau, also ich glaube, das eben offen kommunizieren und bereit sein, sozusagen neue Sachen auch zu lernen.
Du hast ja jetzt dein Team erwähnt. In was für ein Team bist du eingebettet? Wie arbeitet ihr zusammen?
Also unser Forensic-Team arbeitet natürlich sehr eng zusammen. Dadurch, dass die meisten Projekte, also ich habe es vorher vielleicht schon angedeutet, ja dann relativ vertraulich sind, wo es ja wirklich darum geht, okay, das sind sensible Daten. Deswegen arbeiten wir da relativ eng zusammen im Team. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist sicher ein Faktor, der das Team auch näher zusammenbringt, weil man verbringt da natürlich auch viel, viel Zeit zusammen, gerade zur Untersuchung. Also es gibt ja dann schon manchmal auch diese Klischeebilder, man sperrt sich irgendwie ein in einen Raum, hat dann irgendwie früher vielleicht 20 Aktenordner, jetzt nicht mehr viele Akten, aber halt digital, aber sinnbildlich gesprochen, und genau, dann kommt man natürlich schon auch eng zusammen. Wenn man gerne im Team arbeitet, ist das auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles.
Wie kann ich mir so einen typischen Arbeitstag von dir vorstellen?
Ja, so einen typischen Arbeitstag, ich weiß nicht, ob es den typischen Arbeitstag wirklich gibt. Man kann natürlich sagen, also man ist entweder jetzt im Büro, also eh erster Bezirk, bei der Freiung oder halt beim Kunden. Ich würde sagen, das teilt sich relativ halb-halb auf. Aber vielleicht so ein Tag im Büro, also man kommt hin, checkt seine E-Mails, und was vielleicht forensik-spezifisch ist, dass wir sehr oft, wenn es jetzt so eine forensische Untersuchung ist, dass wir dann relativ exklusiv auf dem Projekt auch drauf sind, weil es halt sehr zeitaufwendig ist. Und das finde ich schon auch, was manchmal sehr cool ist, dass man da halt sehr fokussiert auch arbeiten kann. Solche Projekte dauern dann so 2 bis 3 Wochen, auch mal 6 oder 7 Wochen, aber grundsätzlich, also ich sage es, der Normfall, sind solche Untersuchungen auch eher schnell abgeschlossen. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber ja, so Mittagessen, also Lunch machen wir meistens schon mit dem ganzen Team. Also dadurch, dass wir jetzt auch nicht so ein großes Team sind, also deswegen ist man da wirklich relativ eng zusammen, also essen eigentlich meistens zusammen zu Mittag. Also das würde ich sagen, so ein typischer Tag im Büro.
An was für Projekten arbeitest du denn konkret? Vielleicht hast du ein Beispiel, dass wir uns da nochmal mehr darunter vorstellen können.
Also natürlich sind die Projekte relativ vertraulich, aber was jetzt sozusagen ein Projekt war, das wir vor kurzem gemacht haben, war eh das, dass wir, das war glaube ich im September, da ist sozusagen ein Hinweisgeberbrief oder Whistleblowing Letter aufkommen gegen ein Executive von einer Firma, wo eben drinnen gestanden ist, ja, der vergibt Aufträge an seinen Stiefsohn zu überhöhten Preisen, der fladdert aus dem Lager mehr oder weniger. Also da waren einfach Anschuldungen anonyme, und dann sind wir gebeten worden, die zu untersuchen. Haben davor Background Research gemacht, also das ist glaube ich auch ein wichtiger Teil, dass man davor eigentlich immer Background Research über die Personen machen, dass man so ein Netzwerk aufzeichnet, dass man schaut, okay, keine Ahnung, was haben die Personen für eine Assets, gibt es einfach irgendwelche Verbindungen, also einfach um ein möglichst breites Bild von dem Sachverhalt zu bekommen. Und dort haben wir dann Interviews geführt, und in dem Fall hat sich's dann, als wir sozusagen die verdächtige Person mit den Vorwürfen konfrontiert haben und auch sozusagen mit unserer Background Research und den Daten, hat sich das sehr einfach aufgelöst, weil der sozusagen gestanden hat und gleich so war, ja, er bietet seinen Rücktritt an, und da war man, glaube ich, eher selber überrascht, wie schnell das gegangen ist. Das ist jetzt natürlich ein relativ idealer Fall, aber so kann es auch manchmal gehen. Und am Ende schreibt man noch einen Bericht darüber. Genau, das war dann in 4 Wochen eigentlich kurz und schmerzlos abgeschlossen.
Wow, hört sich sehr spannend an. Also, doch ein bisschen wie bei den Kriminalserien mit den Verbindungen unter den Personen.
Na, auf jeden Fall, da gibt es sicher Parallelen dazu. Und vielleicht, um noch das ganze Bild zu bringen, also wir machen natürlich auch nicht nur die Aufklärung danach, sondern wir machen auch viel Prävention, also Fraud Prevention. Ist jetzt natürlich nicht immer so spannend wie das andere, aber ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Arbeit, dass man sozusagen zu den Unternehmen geht und eben mit unserer Expertise halt anbietet, okay, das sind Maßnahmen, die man setzen kann, dass sowas erst gar nicht passiert. Also da gibt's verschiedene Standards oder zu sagen, ab einer gewissen Summe sollten Rechnungen doppelt abgezeichnet werden oder es ist ein schlechtes Zeichen, wenn eine Person nie auf Urlaub geht. Also ist eigentlich wirklich was relativ Banales, aber ist bei total vielen Betrugsfällen, dass die Person, die den Betrug begeht, einfach nie auf Urlaub geht, weil sonst müsste sie halt eine Übergabe machen und dann würde man halt sehen, dass was nicht passt.
Ja, spannend. Daran würde man so auf den ersten Blick gar nicht denken, aber das sind dann so Infos, die ihr habt als Expertinnen, Experten.
Genau, weil man vielleicht sonst denken wird, keine Ahnung, das ist überhaupt eine super Mitarbeiter. Aber ja, na, es ist, also man lernt, glaube ich, auch viel über wie Menschen ticken und genau wie eben über Motive von Leuten. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Was würdest du sagen, kannst du mit deiner Arbeit bewirken oder welchen Impact hast du?
Dadurch, dass wir viel sozusagen eigentlich dafür sorgen, dass Unternehmen sich compliant verhalten, oder auch dafür sorgen, dass sozusagen die Richtlinien eingehalten werden. Also ich glaube, da tragt man schon irgendwo auch was dazu bei, dass sozusagen ein Wirtschaftszusammenleben gut funktioniert. Was vielleicht noch ein Thema ist, wo wir jetzt auch immer mehr Fokus drauf legen, ist die ESG-Thematik. Es kommen ja von der EU immer mehr Richtlinien. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, die CSRD, also auf Deutsch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, wo es im Prinzip darum geht, dass eben ein österreichisches Unternehmen nachweisen muss, dass in der Lieferkette jetzt keine arbeitsrechtlichen Probleme auftreten, also oder irgendwie Ausbeutung der Arbeitnehmer, dass man das sozusagen nachweisen kann. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir die Unternehmen auch beraten wollen, wie man das gut umsetzen kann, dass das wirklich auch gut gemacht wird. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch einen Impact bringen. Und was ich persönlich auch sehr cool finde, gerade bei Forensic-Projekten, die sind, in 90% der Fälle sind die dann, wenn der Bericht geschrieben ist, sind die dann auch abgeschlossen. Also weil es gibt ja dann wirklich ein Ergebnis, wo es meistens auch Konsequenzen gibt. Das finde ich eigentlich relativ cool, dass das Thema dann auch mal abgeschlossen ist.
Du hast jetzt noch ESG und Compliance erwähnt. Kannst du es kurz erklären für diejenigen, die das nicht kennen?
Klar, gerne. Also ESG ist einmal dieser ganze Überbegriff, also Environmental, Social und Governance. Also da geht es eben um Umweltthemen, Sozialthemen im Sinne von Arbeitsrecht, wie behandle ich meine Mitarbeiter, und Governance ist eigentlich die gesamte Hierarchie im Unternehmen. Also wenn man sagt, okay, über flache Governance, dann habe ich ja sehr, sehr wenig hierarchische Strukturen, und Governance geht es eigentlich darum, dass ich die Kontrollen im Unternehmen auch habe. So, also dass es nicht irgendwie ein Silo-Denken gibt und der eine Teil macht, was er will und die anderen kriegen es nicht mit. Und dieser Themenbereich hängt viel mit der EU-Gesetzgebung zusammen, und in dem Themenbereich beraten wir dann eben auch, also wie können Unternehmen jetzt Ziele, die sie haben in diesem ESG-Bereich, besser umsetzen. Also da machen wir oft so Soll-Ist-Analysen, wo wir uns anschauen, okay, was ist der Stand jetzt und wo will das Unternehmen hin, und wir würden dann da dabei unterstützen. Und Compliance ist generell einfach die Einhaltung von Gesetzen im engeren Sinn, würde ich sagen, und im weiteren Sinne aber die Einhaltung von gewissen gesellschaftlichen Normen, auf die man sich auch geeinigt hat. Also Compliance wird dann oft sozusagen an einem unternehmenseigenen Richtlinie gemessen. Also da geht es auch viel um Unternehmenskultur, da geht es darum, wie will ein Unternehmen nach außen wirken, wie will ein Unternehmen sein, und generell ein Unternehmen, das eine gute Compliance hat, wird auch ein Unternehmen sein, wo jetzt wenig Betrug vorkommt, weil sozusagen die Awareness bei den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann möglichst hoch ist. Das ist einfach generell, ja, das ist natürlich ein schweres Wort, aber jetzt ethisches Grundverhalten oder sowas, also unter dem kann man das, glaube ich, auch subsumieren.
Wenn du jetzt zurückdenkst, als du bei Deloitte gestartet hast und jetzt, was würdest du sagen, was hast du schon für eine Entwicklung festgestellt? Welche Kompetenzen konntest du erweitern oder auch neu erwerben?
Also ich glaube, man hat auf jeden Fall eine sehr steile Lernkurve. Also eben, um vielleicht auf das zurückzukommen, also man wird sehr schnell ins kalte Wasser geworfen, ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, finde ich, weil man viel dabei lernt und man kriegt auch die entsprechende Guidance. Also ich glaube, es ist wirklich, wenn man mal anfängt, jetzt in so einem großen Unternehmen zu arbeiten, ist man mal erst so komplett überfordert von allem, von den Strukturen, von dem, wie da auch gearbeitet wird, aber man findet sehr schnell rein. Also ich glaube, nach 2 Monaten ist man wirklich schon beim Kunden, macht Sachen und das ist einfach eine sehr, sehr steile Lernkurve. Also ich bin jetzt seit knapp 2,5 Jahren bei den Leuten und man macht dann sehr viel. Also man betreut eigene Kunden, man macht eigene Konzepte und fachlich hat man wirklich sehr gute Möglichkeit, sich weiterzubilden. Also sei das jetzt Schulungen, die es sowieso gibt, also Kommunikationsschulungen, Rhetorikschulungen, wie halte ich ein Meeting ab, wie halte ich Vorträge, aber auch wie arbeite ich ergebnisorientiert in einer Gruppe. Also da lernt man schon viele, viele solche Soft Skills auch. Und natürlich fachlich, würde ich sagen, ist es bei Day by Day lernt man einfach sehr viel, weil man ist dann einfach immer sehr up to date mit den relevanten Richtlinien, mit der für unsere Arbeit sehr wichtig sind, mit neuesten Technologien auch, wie jetzt, keine Ahnung, Betrug vielleicht besser erkannt wird, wie Muster erkannt werden. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein sehr lebenslanges Lernen, wenn man dieses Schlagwort verwenden will. Da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Also ich starte jetzt eh auch in einem Monat mit Bildungskarenz und mache dann auch einen MBA, der jetzt in Richtung Nachhaltigkeit geht. Also ich glaube, man hat da wirklich sehr viele Lernchancen. Es ist natürlich auch sehr gewollt vom Unternehmen. Ich glaube, man sollte schon sich weiterbilden wollen, weil halt einfach sich auch eben, es verändert sich halt alles, es verändern sich die Trends, es verändern sich die Richtlinien. Also man muss sozusagen, um da dieses Beispiel zu bringen, es reicht nicht so zu rudern, dass man auf der Stelle steht, sondern man muss, der Strom fließt gegen einen, würde ich sagen. Also das heißt, man muss schon immer up to date sein. Aber ich finde das auch was sehr, sehr Spannendes.
Welchen Tipp möchtest du Kolleginnen in der Studienabschlussphase mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, möglichst viele Bewerbungen zu schreiben, wirklich in alle Richtungen. Also ich war auch selber in der Situation, wenn jetzt jemand vielleicht noch nicht genau weiß, was er oder sie möchte, zu vielen Bewerbungsgesprächen zu gehen, weil man wird auch bei jedem sicherer. Man findet vielleicht auch im Rahmen von einem Bewerbungsgespräch auch vielleicht mit einer Absage raus, okay, dann ist das vielleicht nichts für mich oder das ist total was für mich und ich probiere das dann woanders nochmal. Also ich glaube, da kann man wahnsinnig viel mitkriegen. Und not choice sein. Also ich glaube, gerade auch zum Thema Quereinstieg, klar stehen dann natürlich gerade bei Wirtschaftsprüfung und Geschäftsprüfung steht dann dabei, keine Ahnung, man muss einen Rechts- oder einen BWL-Abschluss haben, aber trotzdem einfach bewerben. Also es ist immer gut für Unternehmen, ein möglichst diverses Team zu haben, also in jederlei Hinsicht, aber eben auch fachlicher, weil man verschiedene Blickwinkel auf verschiedene Probleme hat. Ja, genau, also einfach viele Bewerbungen schreiben, not choice sein und da auch so viel wie möglich mitnehmen. Ist jetzt vielleicht auch ein sehr, sehr genereller Tipp, aber es ist einfach was einfach total stimmt und wo man sich, glaube ich, sehr schwer tut, wenn man gerade im Abschluss vom Studium ist, das dann auch zu machen. Aber es ist einem halt nie jemand böse, wenn man sich bei was Falschem bewirbt. Ja, dann war es das halt nicht und dann findet man es woanders.
Vielen Dank für den tollen Tipp. Ich finde, dass es auf alle Fälle sehr hilfreich ist, auch dass man da einfach offen bleibt und sich ein bisschen was traut und Sachen ausprobiert, auch im Bewerbungsprozess. Wie ist dein Team so von den Backgrounds aufgestellt, also von Studienrichtungen, Fachdisziplinen? Kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben?
Ja, also wir sind da eigentlich auch relativ divers aufgestellt. Also meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich eine Kollegin, die ist jetzt nicht mehr da, aber die war ganz lange da. Die hat Lehramt gemacht, also Geografie und Deutsch. Und war dann so, ja, das ist nichts für sie und hat dann bei Deloitte angefangen, hat dann sich natürlich auch weitergebildet, also mit BWL-Themen und so. Aber eben, das kann es auch geben. Sonst haben wir natürlich auch Wirtschafts- und Rechts-Background, aber wir haben auch Psychologie als Background, teilweise auch Kommunikationswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Also ich glaube, da ist man wirklich relativ breit aufgestellt, weil ich glaube halt, weil gerade das Thema Wirtschaftskriminalität, Forensik oft auch da ganz verschiedene Skillsets auch erfordert. Also ich glaube, wir sind sicher eine der diversesten Abteilungen auch im Unternehmen.
Vielen Dank, Thomas, dass du heute da warst und uns so einen spannenden Einblick in das Thema Wirtschaftskriminalität, ESG und in deinen Arbeitstag gegeben hast. Und ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deinen Besuch.
Ich habe mich gefreut, da zu sein auf jeden Fall und da was erzählen zu dürfen.